Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst gemacht. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Bauen. Überall entstehen neue Gebäude, Straßen, Siedlungen. Doch immer häufiger hören wir, so kann es nicht weitergehen. Unser Bauen ist zu ressourcenintensiv, zu klimaschädlich und zu verschwenderisch. Passend zum Thema habe ich heute eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Professor Hillebrand.
Ja, hallo Herr Köhling, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, Frau Professor Hillebrand, bevor wir gleich tiefer einsteigen, könnten Sie sich vielleicht einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, gerne. Also, ich bin seit 1995 selbstständige Architektin und habe dann 2001 eine erste Professur bekommen, weil ich nicht etwa, weil ich nachhaltig gebaut hätte, das war damals gar kein Thema, sondern weil ich in erster Linie ja zweckmäßig schön und haltbar gebaut habe. Das ist der Vitruvsche Dreiklang. Also Vitruv hat vor 2000 Jahren mal definiert, was Architektur ist. Und wenn man das damals, also heute, so vor 1995 und 2000 dann vernünftig hingekriegt hatte, dann hatte man gute Architektur gemacht, wenn das gelungen war. Man kam in die Zeitungen und man kriegte auch irgendwann eine Professur. Meine erste war in Kaiserslautern, die zweite dann in Münster und heute lehre ich Baukonstruktion, Materialkunde und Entwerfen und an der Universität Wuppertal.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Wenn wir auf die letzten Jahrzehnte schauen, dann hat sich viel getan, aber vielleicht auch verfestigt in der Baubranche. Lange Zeit galt, mehr, größer, schneller Wohnraum schaffen und Beton war das Maß aller Dinge. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Gebäude heute einfach abgerissen werden, obwohl sie noch funktionieren könnten. Was lief beim Bauen in der Vergangenheit Ihrer Meinung nach falsch?
Ja, das ist nicht nur meiner Meinung nach, das ist mittlerweile Common Sense. Also das Bauen verursacht ganz große Umweltschäden. Also 40% der CO2-Emissionen weltweit sind dem Bauen und Benutzen von Bauten zuzuschreiben. 90% unserer Rohstoffentnahme an Material hier in Deutschland wandert ins Bauen. Und gleichzeitig sind in Deutschland ungefähr 55% aller Abfälle dem Bauen zuzuordnen. Das heißt, wir haben hier eine unglaubliche Materialressourcenverschwendung. Und das ist seit 20 Jahren ungefähr gleich so, das sagen die Statistiken. Und das bedroht natürlich ja letztendlich unsere Existenz, aber vor allen Dingen die Existenz der nachfolgenden Generationen.
Wenn Sie sagen, es ist Materialverschwendung, warum tun wir uns so schwer mit der Idee, vorhandene Gebäude zu erhalten, statt sie vielleicht weiterzudenken?
Also Bauen mit Bestand ist schon ein bisschen komplizierter, ne? Das ist schon so, ich muss mich ja hineindenken in das, was andere Personen vorher entworfen und gebaut haben. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt meist nur schlechte Planunterlagen dazu. Und das alles macht es komplizierter. Und die Architekten sind ja sowieso schon, sagen wir mal, so ein bisschen gebeutelt, ne? Weil die mussten sich ja schon mit Energiewenden auseinandersetzen, mit großen Schallschutzproblematiken und alles wurde immer komplizierter gemacht, auch durch die Rechtsprechung. Und natürlich ist es Bauen auf der grünen Wiese, auf so einem Tablett, sage ich mal, was man sich herstellt, schlichtweg einfacher. Ich ziehe die Planung, ehrlich gesagt, teilweise auch aus der Schublade, ja. Und das funktioniert eben beim Bauen mit Bestand nicht. Man muss viel mehr Leidenschaft dafür aufbringen und es ist vielleicht auch nicht gut genug bezahlt. Aber grundsätzlich muss sich das Bauen einfach ändern. Wir wissen eigentlich seit 1972 schon, dass unsere Welt endlich ist, ja, dass wir in den Grenzen des Wachstums, in den Grenzen der Welt eigentlich ja, operieren müssen. Der Club of Rome hat damals dieses schöne Buch geschrieben, Die Grenzen des Wachstums. Und wir machen aber so weiter, als wäre unsere Welt unendlich. Wir verbrauchen als Deutsche ja fast 3 Erden. Es ist ja absurd, ne? Also das kann ja nicht zusammenpassen. Und das Bauwesen hat eben darauf einen unglaublichen Einfluss. Und da ist die Bewahrung des Bestandes, das Nutzen des Bestandes, da ist schon so viel Energie hineingeflossen. Das ist ja quasi, wenn ich es abreiße, dann vernichte ich ja auch diese gebundene Energie da drin und auch die gebundene CO2-Menge. Und wenn ich den erhalte, dann spare ich das eben. Und deshalb ist das Bauen mit Bestand absolute Priorität.
Das heißt also, das Bauen muss nachhaltiger werden. Wenn wir uns jetzt der Gegenwart zuwenden, es gibt viele gute Ansätze, wie man nachhaltiger bauen könnte, aber vermutlich ja auch viele Hindernisse. Ich weiß nicht, scheitert es an Gesetzen oder Strukturen oder ist es einfach das Kreislaufdenken der Häuslebauer? Gibt es Projekte, die Ihnen Hoffnung machen, wo Sie sagen würden, da sind wir auf dem richtigen Weg?
Ich würde das gerne ein bisschen weiter nochmal fassen. Also Hoffnung macht mir A, tatsächlich, dass wir uns dieser Ressource Bestand mittlerweile bewusst werden. Hoffnung macht mir auch, dass wir mittlerweile überhaupt verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass auch viele Firmen und auch viele Privatleute Verantwortung übernehmen. Hoffnung macht mir nicht, dass die Politik offenbar ihre Verantwortung nicht wirklich annimmt. Also wir haben ganz klare Ziele, 2045 Netto-Treibhausgas-Neutralität. Wir haben das Ziel, unsere Flächenversiegelung zu senken, also nicht eine Flächenkreislaufwirtschaft. Ja, die steht noch ganz weit entfernt. Aber das wäre eigentlich das Richtige. Und wir haben auch keine Ambitionen, ehrlich gesagt, in ein kreislauffähiges Bauen reinzugehen seitens der Politik. Und das ist ein Riesenproblem. Vielleicht nochmal angefangen bei der Flächenverbrauch. Jede Fläche, die wir verbrauchen, im Kleinen ist es die Wohnfläche, aber im Größeren sind es dann Neubaugebiete, die versiegeln Fläche. Und mit jeder Versiegelung vernichten wir Biodiversität. Und Biodiversität ist neben der Klimaerwärmung unser größtes Problem. Was heißt, man muss sie zusammendenken. Ja? Indem ich eine Fläche versiegle und da irgendwas betoniere, eine Straße, eine Bodenplatte von einem Haus, habe ich Biodiversität vernichtet. Und wenn man sich das zu Ende denkt, und zu Ende denken hilft bei jeder Entscheidung, zu Ende gedacht ist Deutschland betoniert. Ja. Und dann haben wir weder was zu essen, zu trinken, noch haben wir Luft zum Atmen. Und das ist extrem wichtig, deshalb wir müssen in Kreisläufe reinkommen. Die Natur ist unser Vorbild. Die Natur macht das seit Millionen Jahren vor, dass es Kreisläufe gibt und die Welt kann dann weiter bestehen, die Spezies können weiter bestehen. Und ich denke, dass wir bei der Fläche zum Beispiel in eine Flächenkreislaufwirtschaft kommen. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet gibt es ganze Menge Flächen, die ehemals durch Industrie versiegelt waren, die man jetzt entsiegeln könnte. Mhm. Ins Ruhrgebiet, da herrscht leider eher Wegzug als Zuzug. In Köln ist eher Zuzug als Wegzug. Das heißt, wenn man hier in Köln meinetwegen etwas Neues bauen wollte auf einer grünen Fläche, dann sollte man im Ruhrgebiet 1:1 Flächen entsiegeln. Ja, einfach 1 Quadratmeter gegen 1 Quadratmeter. So sähe eine Flächenkreislaufwirtschaft aus. Mhm. Bei den Materialien ist es so, dass es Materialien gibt, die kreislauffähig sind, komplett in einem geschlossenen Kreislauf. Und es gibt aber auch ganz viele, die immer zu Downcycling führen. Und Downcycling heißt am Ende Abfall, heißt Verlust. Das Material ist weg für die zukünftigen Generationen. Ja, und natürlich können wir auch CO2-neutral bauen. Das tun die Dänen zum Beispiel auch gerade schon. Sie sind zumindest auf dem Weg dahin. Und auch da fehlt es einfach an unserer Politik, solche höheren Ziele mal auszugeben, die andere Länder sich schon längst vorgenommen haben.
Ja, Sie haben gerade das Thema Flächenversiegelung und Beton, Beton, Beton angesprochen. Lässt sich Beton denn in die Kreislaufwirtschaft einführen?
Nee, das ist also, ich sag mal, wenn Sie einen Quadratmeter Betonwand nehmen, ne? Die ist bewährt. Den Stahl da drin, den können Sie endlos im Kreislauf führen. Mhm. Der Stahl in der Bewährung ist auch im Moment schon zu 100% aus Altstahl. Das heißt Sekundärmaterial. Aber der Beton an sich, der ist ein Problem. Erstmal, um Beton herzustellen, braucht man Sand, Kies, frisches Wasser und Zement. Mhm. Und wenn Sie dann diese Betonwand, die jetzt eine Wand ist, zerstören, dann haben Sie erstmal nur einen Haufen Steine. Ja, so einen Schotterhaufen. Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie einen Schotterhaufen in eine Schalung füllen, nehmen die Schalung weg, dann fällt er einfach wieder zum Schotterhaufen zusammen. Das heißt, es muss ja jedes Mal neuer Zement rein und neues Wasser. Und wenn man eine Betonwand zerstört, diese Betonbruch, der entsteht, der ist auch nur in dem Teil recyclingfähig, wenn ich daraus wirklich Schotter machen kann in Art von Kiesgröße. Kleinere Materialien, wie zum Beispiel Mehl, Betonmehl, kann man nicht wieder zu Beton machen. Im Moment nicht. Und dann kommt noch die deutsche Reglementierung dazu. In Deutschland dürfen Sie je nach Beanspruchungsklasse des Betons, das nennt sich Expositionsklassen, entweder gar keine Recyclinggesteinskörnung dazu tun, weil es schlichtweg durch die Lobby erarbeitet verboten wurde, nenne ich mal so, wenn man sich an die DIN halten will. Mhm. Oder Sie können maximal 45% Recyclinggesteinskörnung zufügen. Das heißt also, wir müssen immer neues Material in den Beton, zur Betonherstellung verwenden. Das heißt also, es ist ein Downcycling-Material, weil ich nicht wieder das Gleiche aus dem Abbruch herstellen kann. Anders eben als bei Stahl. Den schmilzt sich ein und kann wieder den gleichen Stahl daraus erzeugen. Und das ist eine lobbygesteuerte Unsinnigkeit, die auch eindeutig klimaschädlich ist. Das machen die Schweizer ganz anders. Also in der Schweiz, die sind ja bekannt für ihre coolen Betonbauten und auch ihre großen Ingenieurbauwerke. In der Schweiz können sie 100% Recycling-Gesteinskörnung dem Beton zusetzen. Das heißt, dann brauchen sie nur noch neuen Zement und neues Wasser. Nur noch. Aber dieses Gap bleibt immer offen.
Okay. Das heißt, Sie würden sagen, eine der größten Hürden ist die Politik und der Lobbyismus, der dahinter steht?
Also in dem Fall ist es, was jetzt diese Baustoffe betrifft, ist es die Lobbyarbeit der Baustoffhersteller, die eben dafür sorgt, dass wir so viele DIN-Normen und Verarbeitungsrichtlinien bekommen und dass sich niemand mehr traut, nach baukonstruktivem Verstand zu bauen, sondern einfach nur diesen Anweisungen folgt, die halt da publiziert werden. Es ist ja jedes Mal für die Architektinnen und Architekten so, dass wenn er nicht nach DIN bauen will, also sie oder er, dass man das mit dem Bauherrn besprechen muss und dass der Bauherr dann quasi selber die Verantwortung übernehmen muss. Sonst wird es vor Gericht wirklich schwierig, ja. Und das heißt, da hat sich lobbygesteuert in so, wie soll ich mal sagen, so viele Reglements entwickelt, die wirklich klimaschädlich sind. Also wir haben uns mittlerweile angewöhnt, sehr hohe Anforderungen an unsere Gebäude zu stellen. Gebäude sind kategorisiert nach den Gebäudeklassen 1 bis 5. 1 ist ein sehr einfacher Bau, ich sage mal eine Garage, und 5 ist dann meinetwegen in ein Hochhaus. Und da sind die Anforderungen an den Brandschutz immer weiter gestiegen bei den Gebäudeklassen 3, 4 und 5. Aber es ist mittlerweile ein bisschen absurd, diese Brandschutzanforderungen beziehen sich jetzt mittlerweile nicht mehr darauf, den Menschen zu retten. Die sehen gar nicht mehr so den Menschen im Fokus. Weil dem Menschen wird es ja genügen, wenn ich ihn retten kann. Wenn ich ihn also aus dem Haus rauskriege, beim Krankenhaus etwas schwieriger, ne, dann müssen sie auch liegend retten und mobilitätseingeschränkt. Aber bei vielen Häusern ist der Brandschutz einfach so hoch, dass das Gebäude nur sich selber schützt. Und das verhindert eine kreislauffähige Bauweise in vielen Teilen. Und es macht es auch wahnsinnig teuer, ne? Also wenn Sie dann zum Beispiel Holzkonstruktionen haben, müssen Sie entweder überdimensionieren oder Sie müssen sie mit nicht brennbaren Bauteilen, also Gipskarton oder irgendwelchen mineralischen Baustoffen, ummanteln. Das sind aber alles wieder Baustoffe, die nicht recyclingfähig sind. Das heißt, wenn wir da den Fokus mal rausnehmen würden aus dem Gebäudeschutz und wieder viel mehr gucken müssen, was brauchen wir eigentlich, um den Menschen zu retten, das wird vollkommen genügen. Ja? Dann hätten wir ganz viele Hürden weg.
Und hätten eine bessere Recyclingfähigkeit der Materialien.
Auf jeden Fall. Also es ist so, es ist in Paragraphen 3 einer jeden Bauordnung steht drin, dass Bauten, die Sicherheit und Standsicherheit muss gegeben sein, aber sie muss die natürlichen Lebensgrundlagen auch schützen. Der Bau schützt natürliche Lebensgrundlagen. Bisher wurde immer damit gesehen, ja, die Person muss geschützt werden, die Gesundheit, ja, aber wir müssen ja jetzt auch das erweitern auf die Gesundheit der zukünftigen Generationen. Und deshalb sehe ich sowas wie Ressourcenschutz, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, sehe ich eigentlich auch in Paragraph 3 schon verankert. Aber dann müssen wir anders bauen. Kreislauffähig, Netto-Null-Emissionen. Das heißt, es steht eigentlich in der Bauordnung ganz weit vorne, aber es wird kein Bauantrag abgelehnt, der aus Betonbauweise mit Plastikdämmstoffen ist. Müsste er aber eigentlich, weil er nicht in den Paragraphen 3 passt. Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist nicht erfüllt bei so einem Bau.
Das ist sehr schade.
Tja, wohl wahr.
Ja. Schauen wir mal in die Zukunft. Sie haben in einem Beitrag mal von Suffizienz gesprochen, also dem Prinzip, weniger zu bauen, bewusster zu entscheiden, was wirklich nötig ist. Das klingt natürlich zunächst unbequem, könnte aber ja vielleicht der entscheidende Schlüssel sein. Was bedeutet Suffizienz konkret beim Bauen?
Ich gehe jetzt nochmal auf unser voriges Beispiel zurück, den Beton. Also wenn man weiß, dass Beton kein kreislauffähiges Material ist, da muss man den natürlich jetzt so sparsam wie möglich einsetzen. Am besten gar nicht. Das wäre sehr suffizient. Das ist aber teilweise vielleicht nicht so einfach. Das heißt, das Zweite, was man auf jeden Fall tun kann, ist, den Beton maximal zu reduzieren, also zu minimieren, nämlich in einen Skelettbau. Das, was man aber heute draußen sieht, müssen wir Baustellen beobachten. Da werden Außenwände betoniert, Innenwände betoniert. Es wird einfach alles betoniert. Was dazu führt, dass dieses Haus am Ende auch kaum noch umnutzungsfähig ist. Also was richtig wäre, wäre wirklich nur noch Betonskelett zu bauen, das heißt Stützen, Balken, Platten, so. Und dass man die Fassade auch frei gestalten kann, weil die Fassade ist ein Bauteil, was eher so nach 30, 40 Jahren vielleicht auch schon mal ausgetauscht werden muss, gibt neue Wärmedämmanforderungen und so weiter. Und all das, was man im Stahlbetonskelett ergänzt, aus nachwachsenden Rohstoffen macht oder kreislauffähigen Materialien. Das heißt, möglichst auf Beton verzichten, Suffizienz. Suffizienz, das war jetzt quasi die Ebene des Materials. Da will ich nochmal einmal ein bisschen weiter drauf, weil die Industrie auch den Hang dazu hat, sehr viele Dinge in Baumaterialien reinzumischen, die am Ende umweltschädigend sind. Mhm. Wir kennen das schon seit Jahrzehnten. Das war die Geschichte von Asbest zum Beispiel. Diese kleinen Fasern, die überall reingemischt wurden, in Putze, in Estriche, in Fugen, überall war das Zeug drin, weil es billiger war. Billiger Füller. Das heißt, die Industrie, Bauindustrie hat da gut verdient, sage ich mal. Und am Ende die Asbestsanierung, das machen jetzt entweder die Firmen, die Bauten kaufen, oder zum Beispiel bei Hochschulbauten ist es so, dass die Universitäten das Geld bezahlen müssen, um diese Asbestsanierung zu machen. Also auch da stünd uns Suffizienz insofern ganz gut zu Gesicht, dass wir sagen würden, es dürfen keine umweltgefährdenden, gesundheitsgefährdenden Stoffe mehr in Baustoffen eingesetzt werden. Gar keine mehr. Einfach weglassen. Dann haben wir am Ende viel mehr die Chance zu rezyklieren oder zu reusen, also direkt nochmal wieder einsetzen als Bauteil. Die Schadstoffe, da würde ich auch viel restriktiver vorgehen. Also es gibt im Moment natürlich schon eine Liste von Schadstoffen, die gar nicht eingesetzt werden dürfen. Aber wir müssen uns schützen vor den zukünftig neu erfundenen Schadstoffen, die irgendwo reingemischt werden. Die Tendenz ist immer so, die Industrie bringt irgendeinen Schadstoff auf den Markt, weil sie ihn irgendwo reinmischen will. Mhm. Und erst im Nachhinein wird dann festgestellt, oh, der ist ja gesundheitsgefährdend. Dann müssen wir ein Verbotsverfahren anstrengen. Es muss umgekehrt sein. Wenn ich einen Baustoff in den Handel bringen will, muss er nachgewiesenermaßen frei von umweltschädigenden Stoffen sein. Also wir müssen die Beweislast umkehren. Man muss beweisen, dass man ein anständiges Produkt baut, bevor man überhaupt ein neues Produkt in den Handel bringen kann. Suffizienz auf der nächsten Ebene wäre ja das Gebäude. Also wie kann ich im Gebäude komplett sparen? Da ist es wichtig, dass man versucht, Flächen mehrfach zu besetzen. Zum Beispiel, wenn ich ein Mehrfamilienhaus baue, dann könnte es sinnvoll sein, dass nicht jeder ein Gästezimmer hat, sondern dass es für ein Mehrfamilienhaus oder ein Wohnhausblock irgendwo ein Gästeapartment gibt. Und das kann man immer wieder mal in der Wohngemeinschaft sozusagen, die man hat, oder Eigentümergemeinschaft dann vergeben. Aber wenn jeder ein Gästezimmer vorhält, dann ist das, oder ein Arbeitszimmer, das sind alles Nutzungen, die kann man ja auch teilen. Oder eine Waschküche, ne? Früher hatte halt auch, gab es so Gemeinschaftswaschküchen. Mhm. Da könnte man Flächen sparen, denn wir müssen sagen, 1975 hatten wir eine Wohnfläche jeder von 25 Quadratmetern im Schnitt. Jetzt steuern wir zu auf eine Wohnfläche pro Einwohner in Deutschland von fast 50 Quadratmetern. Das heißt, es hat sich verdoppelt. Und ich bin ja nur da groß geworden, 1975, unter anderem, ja, also da war ich so in meiner frühen Jugend. Und wir sind ja groß geworden mit diesen 25 Quadratmeter pro Person. Das war ja nicht so wenig. Also, ne? Was nicht so wenig ist, das genügt ja auch. Und ich glaube, das müssen wir uns klar werden auch. Diese Dreifach- und Vierfach-Wohnsitze, die es gibt hier in Deutschland, die nicht anständig besteuert werden, die müsste man viel höher besteuern. Ja, weil dieser Wohnraum steht die meiste Zeit leer. Ich sag mal so, in Köln gibt es Wohnungen, da kommen die Leute so 3 Tage im Jahr, um rein in Flammen zu gucken oder Silvester. Und danach sind die wieder weg. Also das ist eine derartige Verschwendung. Man muss sich klar machen, all das, was ich verschwende, nehme ich dem anderen weg. So sieht's aus. Und das ist kein nettes Verhalten. Global betrachtet, alles, was wir hier verheizen, verbauen, an Überkonsum hinlegen, nehmen wir anderen weg und nehmen auch die Chancen der nachfolgenden Generationen, also unserer Enkel.
Also müssen wir aufhören, mehr zu konsumieren, auch Wohnraum, eher vielleicht vom Einfamilienhaus auf ein Mehrfamilienhaus gehen, weil wir weniger Fläche versiegeln, weil wir innovative Raumkonzepte brauchen, also dass man sich vielleicht, wie in einem Mehrfamilienhaus üblich, vielleicht im Keller zum Wäschemachen trifft und man nicht noch einen separaten Hauswirtschaftsraum hat. Wie sieht's aus mit Pflegen und Reparieren von Bestandsimmobilien? Kann das ein Weg sein, auch den Überkonsum zu stoppen?
Also Überkonsum stoppen, ich glaube, das fängt erstmal wirklich damit an, dass ich bei jedem Ding, bei allem, was ich mache, erstmal überlegen muss, brauche ich das wirklich? Also was würden meine Enkel dazu sagen, wenn ich das jetzt alles kaufen würde? Mhm. Bei manchen Entscheidungen ist es ja so, dass man sich wünscht, dass sie Bestand haben. Aber manchmal wird auch einfach nur irgendwie gekauft, um sich glücklich zu machen. Oder ich weiß nicht, was da so die Beweggründe sind. Ich denke, wir brauchen da wirklich ein anderes Denken und Handeln. Neu kaufen wird einem unheimlich einfach gemacht. Aber wir brauchen eigentlich viel mehr Care-Arbeit. Wir brauchen auch Leute, die Lust haben, sich mit Pflegen zu beschäftigen, mit Reparieren zu beschäftigen, mit Erhalten beschäftigen. Diese Repair-Cafés sind da eigentlich toll, ne? Also da muss es doch viel mehr hingehen. Mhm. Kann nicht sein, also auch, dass Baustoffe auf den Markt gebracht werden, die nicht vom Hersteller zurückgenommen werden. Das macht es alles viel zu einfach. Ich stelle irgendeinen Mist her und dann ja, kann die Allgemeinheit, der normale Bürger, kann den hinterher entsorgen und diese sogenannte Entsorgung bezahlen. Also wer ein richtig cooles Produkt herstellt, der nimmt es am Ende auch zurück, weil es aus guten Materialien besteht, kreislauffähigen Materialien besteht und weil man ja weiß, es gibt demnächst nicht mehr genug Ressourcen auf der Welt, also nehme ich das doch zurück. Also wie viele Dinge werden hergestellt, die nicht im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gibt. Es gibt dieses Gesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo eigentlich drinsteht, dass Produkte rezyklierfähig gemacht werden sollen, dass es Rücknahmesysteme geben muss. Ja, aber es wird einfach nicht angewandt von der Politik, dieses Gesetz. Und es gibt auch zu wenig Hersteller, die ihre Produkte wirklich ernst nehmen, die da stolz drauf sind und die anständige Produkte herstellen.
Ja, absolut. Sehr. Sind jetzt schon in die Praxis eingetaucht, haben gesagt, was Hersteller und ja vielleicht auch Bauunternehmer machen müssen. Was kann denn jeder Einzelne tun, um nachhaltiger zu wohnen, zu bauen?
Ich glaube, so generell müssen wir vor allen Dingen so auch die ältere Gesellschaft, wir haben ja ein unheimliches Glück gehabt, wir haben ja ein Leben in Frieden gehabt mit einem dauerhaften Wohlstandsversprechen, mit Aufstiegschancen, mit keinen großen Kriegsbedrohungen, ohne irgendwelche, ja, sowas wie Pandemien gab es kaum. Also das müssen wir, glaube ich, erstmal wahrnehmen und vielleicht auch dann mal sagen, danke dafür und ich ändere jetzt mal mein Leben und versuche mal mit jeder Entscheidung, die ich treffe, den nachfolgenden Generationen etwas übrig zu lassen, dass auch sie noch nachhaltig wirklich ja wirtschaften können, weiter wirtschaften können und nachher gut leben können. Jede Entscheidung, die man trifft, ob das nur die Frage ist, ein, weiß ich nicht, jetzt shoppen zu gehen, sich eine neue Klamotte zu kaufen oder einen neuen Stemmhammer, da kann man ja erstmal überlegen, kann ich das nicht irgendwo tauschen? Kann ich es mir nicht irgendwo leihen? Muss ich jetzt nach Mallorca fliegen oder kann ich auch durch den Wald laufen? Der Vorteil ist, ich brauche dann auch einen, am Ende mich nicht darüber beschweren, dass ich so viele Leute getroffen habe auf Mallorca, die mir alle im Weg rumstehen, wenn ich allein im Wald unterwegs bin, im deutschen Wald. Also jede Entscheidung, das ist zumindest bei mir so, versuche ich jetzt immer zu prüfen, ist die enkeltauglich oder ist sie es nicht? Und natürlich gehört Wohnfläche auch dazu. Ich gehöre auch zu diesen Wohnraumverschwendern. Und ich werde aber jetzt auch zusehen, dass ich mich mit einem Bestand auseinandersetze und den reaktiviere und dann mich auch verkleinere. Ja, wir müssen einfach lernen zu teilen, wieder zu teilen. Das ist nicht einfach, ne? Nach jahrzehntelang Geiz ist geil und ich bin doch nicht blöd. Also.
Genau, der Egoismus muss vielleicht ein bisschen aufhören und vielleicht auch müssen wir zurückkehren. Also Sie haben ganz viele Beispiele gebracht, die vielleicht vor 30, 40 Jahren noch anders waren. Sie haben vorhin als Beispiel angesprochen, Skelettbauweise, klingt für mich sehr nach Fachwerkhaus, dass die Zwischenwände dann mit günstigem Weidegeflecht gefüllt werden und mit Lehm verputzt werden und nur die Ständerbauweise aus Vollholz ist. Aber auch das mit dem Umdenken, was Sie gerade angesprochen haben, dass man wieder zum Teilen übergehen muss, also zum Beispiel Baugeräte, Handwerkszeug, sich mit dem Nachbarn vielleicht gemeinschaftlich anschafft oder eine Tauschbörse einrichtet, vielleicht auch mehr auf Mietprodukte geht. Also immer mehr Baumärkte bieten ja Mietgeräte an, dass man sich nicht selber was kaufen muss. Klingt so ein bisschen, als wenn wir wieder zurückgehen müssten zu unserer Gesellschaftsform, die wir damals hatten. Hat das vielleicht auch wirtschaftliche Gründe, finanzielle Aspekte?
Also ich glaube, es hat auch ganz viel psychologische Gründe. Das wäre ein Vorteil auch psychologischer Art, weil wir merken ja, dass mit allem, was wir tun, wir die Welt zerstören. Wir sind mittlerweile 8 Milliarden Personen auf der Welt. Da kann sich nicht mehr jeder so, sag ich mal, austoben, als wenn wir 1 Milliarde gewesen wären. Also wir zerstören die Welt, das spüren wir ja auch. Das macht uns doch nicht glücklich. Also gleichzeitig vereinsamen wir, ne? Mhm. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es den alten Waschkeller nicht mehr gibt, wo man sich trifft auf dem Plausch. Ja, vielleicht liegt es daran, weil jeder seinen eigenen, weiß ich nicht, Kreissäge besitzen muss, anstatt mal Nachbarn zu fragen. Klar, das ist auch vielleicht anstrengend, weil der Nachbar, der tickt nicht so wie ich oder so. Ja, aber gleichzeitig nützt es auch was gegen Vereinsamung. Und ich glaube sogar, es nützt auch was gegen Verdummung. Ja, weil so eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen hält ja auch ein bisschen frisch im Kopf. Also, ja.
Absolut, ja.
Da, insofern, ja, zurückgehen. Und Sie haben vorhin ein Beispiel gebracht, wie Leichtbauwände aussehen könnten. Sie haben gesagt, im Fachwerkbau wäre das dann Holz mit Lehmbauplatten und Strohausfachung und so. Genau, es gibt auch noch eine, das, was eigentlich deutschlandweit ganz viel gemacht wird, sind Leichtbauwände aus C-Stahlprofilen. Das sind so ganz dünne Blechprofile und dann wird Gipskarton beplankt. Das ist im Grunde genommen nichts Schlechtes. Weil tatsächlich kann man den Stahl rezyklieren und man kann auch die Gipskartonplatten rezyklieren. Wird aber in Deutschland nicht gemacht. Die werden meist irgendwo verklappt auf tschechischen Deponien, weil es billiger ist. Wir können aber den Gips zu 99% recyceln und auch die Kartonplatte, also den Karton, mit dem das kaschiert ist, auch. Die Dänen machen das zum Beispiel. Das liegt daran, dass wir noch Naturgipse haben, also die aus der Erde gebuddelt werden. Ne? Zu Ende gedacht ist die Erde komplett verbuddelt. Also wir haben vorhin schon mal zu Ende gedacht, wie es wäre, wenn jeder sich eine Bodenplatte gießt, dann ist sie zu betoniert. Wenn wir immer weiter Rohstoffe aus der Erde entnehmen, dann ist die Erde einfach komplett umgebuddelt. Auch das funktioniert nicht und wir haben dann keinen Wald mehr und nichts mehr zu essen. Und wir haben natürlich auch Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen. Das heißt, aus der alten Kohleverstromung oder Braunkohleverstromung, da sind solche Filteranlagen drauf und in denen entsteht Gips. Das beides haben die Dänen nicht. Und deshalb ist es so, dass in Dänemark Gips recycelt wird. Und bei uns fliegt er einfach auf die Deponie. Das sind natürlich auch wieder Weichen, die muss einfach auch die Politik stellen. Es wäre ganz einfach, ein Gesetz zu machen, wo drin steht, so, ab morgen wird Gips recycelt und nicht mehr weggeschmissen.
Das klingt ziemlich spannend und als ob Dänemark ein Vorreiter wäre.
Ja, sind die.
Aber auch als ob es in der Schweiz eine bessere Gesetzesgrundlage zum Bauen gibt. Mich würde jetzt zum Abschluss interessieren, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welche Veränderung sollte aus Ihrer Sicht jetzt sofort passieren?
Der erste an uns alle wäre, an uns wirklich alle Menschen der Welt, jede Entscheidung nur noch mit Blick auf seine Enkeltauglichkeit zu prüfen. Politisch jetzt konkret würde ich mir wünschen, dass wir die Bauindustrie viel mehr fördern und vor allen Dingen aber auch viel mehr noch fordern. Dass wir wirklich das Kreislaufwirtschaftsgesetz, was wir haben, ein gutes Gesetz sofort umsetzen. Und dass wir in eine Materialwende hineinkommen. Dass wir damit auch Know-how erzeugen, was weltweit dann immer noch wieder führend sein kann. Denn was wir jetzt machen, was man ja auch in der Autoindustrie sehen kann, dieses Festhalten an alten Pfründen, alte Pfründe sich an sich nicht bewegen wollen, das führt dazu, dass Deutschland immer weniger Know-how entwickelt und immer wirtschaftlich immer weiter schwächer werden wird. Wir müssen Herausforderungen annehmen und uns wandeln. Also akzeptieren und auch mit Freude daran dealen, dass der Wandel die einzige Konstante ist im Universum. Es gibt kein dauerhaftes Wachstum auf der Welt, was linear wäre. Es gibt nur den dauerhaften Kreislauf. Also ich würde mir wünschen, dass wir das verstehen und jeder für sich sofort umsetzen in seinem kleinen Gebiet, was er im Griff hat, was er denkt, was er beeinflussen kann.
Ja, als kleine Zusatzfrage, was glauben Sie, welche Instrumente dafür nötig sind? Mehr Aufklärungsarbeit? Mehr Gesetze?
Ich glaube, es ist eine Politik nötig, die die Wahrheit benennt und nicht wieder so tut, als könnte man alles nebenbei mal eben nachhaltig werden, mal eben regenerative Energien haben, mal eben nicht umweltschädigen. Das geht nicht nebenbei. Das verlangt uns Opfer ab. Die, sag ich mal, vergangenen fetten 70 Jahre sind vorbei. Das war eine absolute Ausnahme. Ich wünsche mir eine Politik, die die Wahrheit benennt und die uns fordert, aber die auch natürlich von den Wissenschaftlern mal annimmt, was alles schon erarbeitet wurde. Wir können uns ändern, aber wir müssen ganz klar sagen, ja, da muss aber auch jeder mal mit anpacken. Arsch hoch. Dann läuft das auch.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Frau Professor Hillebrand, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Einblicke. Wir hatten heute leider wenig Zeit, die Themen irgendwie zu besprechen. Wir konnten viele Sachen nur oberflächlich anreißen und vielleicht einen kleinen Eindruck geben. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das interessiert mich brennend, ich möchte über einzelne Punkte mehr erfahren, wo kann man sich die Informationen holen?
Also das kann man immer auf der Seite meines Lehrstuhls machen natürlich. Annette Hillebrand, Universität Wuppertal, Architektur, da finden Sie mich. Und ansonsten kann ich empfehlen den Podcast von Thilo Jung. Da habe ich mal 2,5 Stunden Rede und Antwort stehen müssen. Jung und naiv heißt er. Da finden Sie mich auch. Das ist sehr ausführlich. Oder Sie können ein schönes Buch kaufen, ist aber mittlerweile vergriffen, Atlas Recycling. Wir werden ihn aber neu auflegen als Atlas Zirkuläres Bauern, dauert aber noch bis 2027.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und
ja, ich danke Ihnen, Herr Köhling.
Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und leben Sie bewusst.